Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast bei Kern und Stelli. Mein Name ist Thomas Reichwein und ich bin Produktmanager für interaktive Lösungen bei uns im Hause. Heute spreche ich mit Frau Dr. Sarah Henkelmann zum Thema Fortbildung. Ganz herzlich willkommen, Sarah.
Hallo Thomas, ich freue mich sehr, wieder heute dabei sein zu dürfen.
Ich freue mich auch und wir haben auch ein spannendes Thema, das Thema Fortbildung. Warum denkst du eigentlich, sind Fortbildungen so wichtig?
Ja, das Hauptaugenmerk von Pädagoginnen und Pädagogen ist natürlich, pädagogisch zu arbeiten. Und das Setting im Klassenraum hat sich über die letzten Jahre verändert und wird sich auch in den nächsten Jahren weiterhin noch massiv verändern. Nämlich, es kommt eine Komponente hinzu, die nennt sich Technologie. Jetzt trifft Technologie auf Pädagogik. Und wir haben im Digitalpakt gelernt, Pädagogik vor Technik. Und damit wir das auch tatsächlich umsetzen können, macht es immer Sinn, sich in Fortbildungen zu setzen, Dinge auszuprobieren. Wie das im Detail aussieht, das schauen wir uns heute ja auch nochmal genauer an.
Ja, genau.
Aber im Kern ist es immer wichtig zu sagen, ich schaue mir das genau an, ich prüfe etwas, ich verbinde das mit meiner Pädagogik, mit meinem Lernsetting, mit den Kompetenzen, die ich auch den Schülerinnen und Schülern vermitteln will. Und da sind pädagogische Fortbildungen unerlässlich. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto geschenkt bekommen, aber Sie haben Ihren Führerschein nicht erworben. Dann wird es weiterhin so passieren, dass Sie wahrscheinlich mit dem Fahrrad auch bei Regen zum Einkaufen fahren werden. Oder Sie sich wundern, warum das Auto so komisch klingt, wenn Sie im ersten Gang über die Autobahn fahren. Und es macht immer Sinn, einen Fahrlehrer an der Seite auch mal zu haben, der sagt, Mensch, denk an deinen Schulterblick oder rückwärts einparken. Da gibt's so drei Kniffe, die gebe ich dir jetzt mit. Und das tut eine gute Fortbildung, sodass am Ende auch Pädagogik vor Technik im Unterricht ja gelebt werden kann.
Das heißt, wenn ich das mal für mich so übersetze, egal, auch wenn ich technikaffin bin, dann natürlich mit einer Fortbildung ein Rüstzeug bekomme, eine entsprechende Methode an die Hand bekomme, wie ich die Technik auch einsetzen kann, um meine pädagogischen Ziele zu erreichen und die vielleicht sehr technikaffin sind, eben genau das Gleiche lerne. Das heißt, egal aus welcher Brille ich das betrachte, es macht in jedem Fall Sinn, mit einer Fortbildung das Ganze begleitend einzuführen.
Genau. Also wir besprechen ja auch, wenn wir Technologie im Klassenzimmer haben, auch von pädagogischen Werkzeugen, die mir zur Verfügung stehen, um ein gewisses Lernziel zu erreichen. Das bleibt ja weiterhin das Hauptziel im Unterricht, also die Lernziele zu erreichen. Und die technischen Werkzeuge, die mir zur Verfügung stellen, bringen natürlich ein, ich sag jetzt mal, Portfolio an Möglichkeiten und Grenzen auch mit.
Ja.
Und das ist ganz wichtig zu wissen, welche Möglichkeiten bieten mir pädagogische Werkzeuge und welche Grenzen haben sie auch? Welche Grenzen muss ich vielleicht auch überwinden? Und so etwas, das ist wirklich etwas, was eben in Fortbildung auch Bestand hat. Und das trifft genauso technikaffine Lehrerinnen und Lehrer wie weniger affine Lehrerinnen und Lehrer. Dieses Wissen ist einfach ja fundamental. Diese Erfahrungen sind fundamental, wenn ich erfolgreich im Unterricht damit auch arbeiten möchte.
Jetzt hast du gesagt, es gibt letztlich auch verschiedene Methoden, verschiedene Werkzeuge. Jetzt versuche ich das mal zu übertragen auf so eine Standardfortbildung, die ich vielleicht bei Microsoft Office-Produkten habe. Da gibt es verschiedene Themen. Wie sieht das denn im Schulumfeld aus? Umgang mit interaktiven Displays, mit Software, mit Medien? Welche Formen dieser Fortbildung gibt es da eigentlich? Da gibt es doch bestimmt auch Themenschwerpunkte oder verschiedene Perspektiven, was dann an Schulungsformen erhältlich.
Genau,
ist.
Auf jeden Fall. Und es wird auch von Jahr zu Jahr mehr. Das kann man definitiv so sagen. Ich begleite das Thema jetzt ja schon seit die letzten 10 Jahre. Und was immer mehr zugenommen hat, sind auch themenspezifische Fortbildungen, dass man eben sagt, man möchte eben die pädagogischen Vorteile für den MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik haben oder für den Sprachenbereich, dass man da wirklich auch nochmal über die Anwendungsbeispiele nochmal sehr konzentriert auf die eigenen Fachgebiete eben auch eingeht. Das ist zum Beispiel etwas, was konkret immer wieder da ist.
Ja.
Ganz klassisch gibt es natürlich immer wieder die Grundlagenschulungen, die fortgeschrittenen Schulungen, Multiplikatorenschulungen und so weiter und so fort. Aber eben auch spezifische Schulungen oder auch individuelle Schulung, auch das gibt es. Es gibt natürlich auch Anwender, die schon lange dabei sind, die vielleicht Software-Upgrades gemacht haben und sagen, Mensch, ich möchte jetzt aber ganz speziell nochmal dieses und jenes genau wissen. Und dann sind das eben ganz klassische pädagogische Individualschulungen. Und auch da trennt sich natürlich auch die Spreu vom Weizen, dass im Vorfeld auch gut mit den Kunden gesprochen wird. Was sind die Wünsche? Was ist vielleicht auch an Wissen tatsächlich schon vorhanden? Und wo sind eben die Lücken, die gut geschlossen werden müssen? Ja,
ja, genau. Verstehe. Sag mal, wenn ich mir Schulungsangebote so angucke, dann ist das oft so, dass da die Anzahl der Teilnehmer so ein bisschen limitiert oder reduziert ist. Und das wirkt ja immer so ein bisschen so wie, das Angebot ist knapp, schlagen Sie schnell zu. Oder welchen Hintergrund hat das, dass man sagt, man limitiert eine Teilnehmerzahl auf ein gewisses Maximum?
Genau. Ja, also das hat tatsächlich einen ganz praktischen Hintergrund. Da geht es nicht darum, die Schulen irgendwie zu verärgern, sondern wenn wir das Beispiel mit dem Fahrlehrer wieder nehmen, dann ist es so, man muss in der Praxis das Lenkrad in der Hand gehabt haben und man muss auch mal ordentlich beim Fahren auf die Bremse gedrückt haben, um zu wissen, wie so ein Auto sich verhält. Und genau das ist tatsächlich auch in Schulungen der Fall. Ja, also es geht eben darum zu sagen, ich habe eine Maximalteilnehmerzahl von 10 Personen, um eben diese Hands-on-Practice, also dieses ja. Anfassen der Systeme, die eigenen haptischen Erfahrungen mit dem System zu machen, die sind unerlässlich. Und Sie können sich vorstellen, wenn wir natürlich die doppelte Anzahl an Pädagogen dann in so einer Schulung drin haben, dass natürlich die Zeit jedes Einzelnen mit dem Trainer die haptischen Erfahrungen zu sammeln viel, viel geringer wird. Und das wirkt sich auf die Nachhaltigkeit von Schulungen aus. Und das ist messbar.
Okay.
Und es ist umso erfolgreicher und bleibt eben auch besser in den Köpfen drin, wenn eben die haptischen Erfahrungen in Gänze auch eingeübt worden sind. Und deshalb gibt es solche Begrenzungen. Ich finde, das ist auch tatsächlich immer so ein Faktor, wo man dran entscheiden kann, sind das nachher auch gute Schulungen oder weniger gute Schulungen. Deshalb also auf jeden Fall, ja, die Augen offen halten, kritisch nachfragen. Und ja, also wenn man schlechte Schulungen besucht hat oder davon hört, dann ist das sehr, sehr häufig damit verknüpft, weil eben ganz viele Teilnehmer im Raum saßen. Und da hat keiner mehr was mitgenommen.
Okay.
Und das ist ja auch verständlich. Also von einem theoretischen Fahrunterricht lerne ich nicht Autofahren.
Jetzt hast du gesagt, letztlich ist dieser Praxisteil ein großer Faktor für den Lernerfolg. Ich muss es selber anfassen, ich muss selber Berührungsängste wahrscheinlich abbauen. Ich stelle mir einfach vor, klar. Lehrer im Unterricht sind ja nicht so vollgefropft mit Technikwissen, weil sie einfach Technik im Klassenraum bisher nur marginal einsetzen mussten. Und jetzt kommt da natürlich etwas, was ganz viele Möglichkeiten bietet und natürlich Herausforderungen an die Lehrerinnen und Lehrer stellt. Was ist denn aus deiner Sicht noch entscheidend für einen Lernerfolg, für eine Nachhaltigkeit? Was muss eine Fortbildungsmaßnahme noch mitbringen? Reicht eine Schulung und dann, also so wie bei der Fahrschule, eine Fahrstunde und ich habe es halbwegs kapiert und bin der neue Rennfahrer? Oder wie siehst du das?
Das ist jetzt unser Lieblingsbeispiel, ich sehe das schon.
Ja.
Also ja,
genau.
Also wirklich einmal komplett aufs Leben übertragen zum Thema Führerscheinerwerb. Genau, Führerschein ist erworben, ja. Und man sitzt dann aber 4 Jahre nicht am Steuer.
Ja.
Und soll dann aber wieder Auto fahren.
Kann schiefgehen. Das kann schiefgehen, ja.
Das wird eine Nummer.
Richtig,
das wird eine Nummer. Thomas, du lebst in Berlin, ne?
Weil ich vermeide Autofahren, ja, aber aus anderen.
Genau, regelmäßig dranbleiben, das ist schon mal das Erste. Ja, also aus der Schulung rausgehen und dann direkt anfangen, schon mal zu üben. Und da sage ich auch immer, die Hürden gering halten. Also nicht irgendwie meinen, man will nach einer Schulung irgendwie ein Feuerwerk im Klassenzimmer abfeuern, ja, sondern wirklich die Hürden gering halten. Ein Sportlehrer wird auch nicht auf die Idee kommen, bei der Einführung vom Hochsprung die Latte bei der 7. Klasse auf 85 Zentimeter zu legen. Ja, sondern der fängt dann auch bei 45 an, geht auf 50 und schrittweise und guckt halt, wer springt noch höher, ja? Und wer verbessert sich? Und dieses Prinzip bitte, bitte, bitte auch umzusetzen bei sich selbst, wenn man pädagogische Werkzeuge bei sich einsetzt im Unterricht. Das ist schon mal das Erste. Also dranbleiben am eigenen Lernen. Wie kann ich das organisieren? Also man kann natürlich auch in der Schule selbst kleine Teams bilden, dass man anfängt, die Materialien zu digitalisieren, das Gelernte eben da schon mal drin zu übertragen. So. Aber es muss noch weitergehen. Das heißt, das Thema Fortbildung ist ein Schulorganisationsthema, was regelmäßig eingepflegt werden muss. Also wir sagen tatsächlich erfolgreich 2-mal im Jahr, immer zum Schuljahresanfang, weil wir haben vielleicht Lehrerinnen und Lehrer, die aus der Elternzeit wiederkommen, neue Lehrer, die dazukommen, vielleicht Lehrer auch, die aus dem Krankenstand kommen, die vielleicht die letzte Fortbildung gar nicht besucht haben. Also Regelmäßigkeit einführen ist das Erste und nicht auf diesem Stand, den man erworben hat, stehen bleiben. Also es gibt natürlich verschiedene Stati, die man erwerben kann. Grundlagenschulung ist schon mal so die Basis des Ganzen, aber ich kann natürlich noch weitergehen und weiter auch pädagogische Fragestellungen ja in die Werkzeuge stellen. Ja, weitermachen eben über eine fortgeschrittenen Schulung. Meistens kristallisieren sich daraus dann auch eine Handvoll, je nachdem wie groß das Kollegium ist, auch wirklich Lehrerinnen und Lehrer. Und das müssen nicht immer die Technikaffinsten sein, die aber wirklich anfangen dafür zu brennen und sehr genau den pädagogischen Mehrwert verstanden haben. Man versucht, die dann auch zu sogenannten Multiplikatoren auszubilden. Ja. Das heißt, man hat kleine Trainerteams in der Schule selbst. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, um das Thema Schulung zu verstetigen. Das ist hier das Zauberwort. Und das muss natürlich auch seitens der Schulleitung gelebt werden. Und wir sehen das auch im Digitalpakt. Es ist ein Thema, was in die Schulen auch rein soll.
Wenn wir bei regelmäßigen Schulungen sind, du hast jetzt mit Multiplikatoren-Schulung natürlich ein besonders spannendes Format angesprochen, weil letztlich der Vorteil natürlich ist, das Wissen bleibt permanent in der Schule. Also unabhängig davon, ob ich jetzt in diesem zweimal im Jahr-Zyklus bin, es kommen ja vielleicht auch mal zwischen diesen Stoßzeiten neue Kolleginnen und Kollegen dazu oder man hat Praxisfragen oder Probleme, dann ist es natürlich immer gut, wenn man auch einen permanent verfügbaren Ansprechpartner hat. Aber wie dem auch sei, ich muss ja Schulungen damit budgetieren. Ich muss also damit ein Finanzpolster haben, um Schulungen zu finanzieren. Jetzt hast du den Digitalpakt angesprochen, da haben wir ja auch schon mal separat drüber gesprochen in einem anderen Podcast. Wie ist das eigentlich dort verankert? Gibt es dort speziell auch finanzielle Fördermittel für Schulungen oder ist das im Digitalpakt komplett außen vor, weil es nur um reine Anschaffung von, ich sag's mal, materiellen Dingen geht?
Jein.
Das ist eine gute Antwort. Jein ist immer eine gute Antwort.
Ja, genau, das ist immer eine ganz tolle Antwort. Also finanzielle Ressourcen gibt es in dem Sinne jetzt erstmal nicht.
Okay.
Ja, aber, ganz, ganz großes Aber, die Länder. Und die Länder sind ja die Dienstherren der Lehrerinnen und Lehrer, der Beamten an der Stelle. Die sind verpflichtet und die haben sich verpflichtet dem Bund gegenüber, dass sie Schulungen anbieten, sodass eben dort das gut passieren kann. Jetzt kommt es so ein bisschen darauf an, die Länder haben das unterschiedlich geregelt. Also die Medienzentren haben zum Beispiel in einigen Ländern eine ganz, ganz große Aufgabe hier übernommen. Aber eben auch die eigenen Schulungseinheiten der Länder haben sich jetzt auch aufgeladen mit dem Thema. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also es gibt die Möglichkeit, eben in den jeweiligen Bundesländern zu recherchieren und zu schauen, wo gibt's geeignete Schulungen bei mir. Die Medienzentren sind sowieso auch immer Ansprechpartner. Man kann sich extern, zum Beispiel über die Firma SciOvation, Informationen dazu holen oder auch Trainer sich in die Schule holen oder eben hausintern über kleine Mikrofortbildung, was ich gerade schon gesagt habe, Multiplikatoren ausgebildet haben, die das Thema mal vorantreiben. Also da gibt es die unterschiedlichen Herangehensweisen. Wenn wir jetzt erstmal von dem Thema ausgehen, wir haben eine klassische Face-to-Face-Schulung. Ja. Also da ist jemand vor Ort, ob jetzt intern oder extern. Vielleicht ein Thema, was noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Warum ist Schulung auch so wichtig, so essentiell? Also wir fangen ja erstmal an, ein Gerät erstmal nur zu ersetzen. Das ist mal so die unterste Stufe, mit der wir anfangen. Also die Kreidetafel wird ersetzt durch ein interaktives Display.
Genau, das ist der Start, genau.
Dort ersetze ich etwas. So, dann fange ich in der nächsten Stufe und das kann ich tatsächlich auch erstmal nur herauskitzeln über Fortbildungen, die darauffolgenden Stufen, nämlich die Funktionen zu ergänzen.
Ja.
Und dann geht's nochmal weiter, nämlich die Prozesse zu erweitern. Und die Königsdisziplin ist tatsächlich dann komplett die Art des Arbeitens, des Unterrichtens zu erneuern. Ja, das sind wirklich, sage ich mal, das ist so die Marschroute, die man eben eingeht und die auch tatsächlich den Mehrwert von Schulungen ausmacht. Und wenn ich sage, Geräte ersetzen, Funktionen ergänzen, Prozesse erweitern, Art des Arbeitens, des Unterrichtens erneuern, dann ist natürlich schon alleine durch diese Masse an Worte klar, das ist mit einer Schulung erstmal nicht getan. Sondern ich fange wirklich schrittweise an. Und wenn ich wirklich die Art des Arbeitens erneuern möchte, dann muss ich als Schule, als Organisationsform, als Lehrer auch, als Lehrerin auch natürlich am Ball bleiben und das weiter auch voranbringen, mich verbessern, ja, sodass wirklich auch irgendwann im Hochsprung ja, von 95 auf einen Meter vielleicht gesprungen werden kann.
Ich habe von Gesprächen mit Lehrern immer wieder so ein paar Fragen mitgenommen. Zum Beispiel höre ich immer wieder erstmal die Frage, solche Fortbildungsmaßnahmen, müssen die eigentlich in der unterrichtsfreien Zeit liegen? Oder ist das möglich, eben das auch im Unterrichtsbetrieb dann entsprechend zu machen. Natürlich nicht mit der Klasse zusammen, das ist klar, aber mehr. Rein vom Zeitfenster her. Wie sieht das denn da aus?
Oh je.
Kannst du dazu was sagen?
Ja, also das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Schule drauf an und wie natürlich auch die Schulleitung das Ganze haben möchte. Also das ist wirklich sehr individuell. Okay. Die meisten Fortbildungen finden eben in den sogenannten Schiffzeiten auch zum Beispiel statt.
Ah, okay.
Das heißt in Zeiten, wo sowieso auch die Schule Fortbildungen eingeplant hat, in welchem Rahmen auch immer. Aber es gibt auch Schulleiter, die sagen, Mensch, wir machen das an einem Nachmittag. Und mir ist ganz wichtig, dass ihr jetzt auch bitte kommt und dann funktioniert das auch. Also ja, der Fisch stickt vom Kopf, also so wie es eben auch vorgelebt und auch der Grad der Wichtigkeit herangezogen wird seitens der Schulleitung, passiert das schon auch mal.
Ja.
Ja. Wir haben jetzt natürlich die ganz besondere Situation, dass sich natürlich sowieso Raum und Zeit komplett im Unterrichtsgeschehen verändert hat, verlagert hat. Und natürlich zum Beispiel das Format der Webinare einen absoluten Boom bekommen hat. Und die finden ja definitiv nicht mehr in der Unterrichtszeit statt. Die sind ganz bewusst eben in unterrichtsfreien Zeiten auch angelegt, die gerne besucht werden. Also kurzformatige Informationsaufbereitungen von Lehrern und Lehrern werden händeringend gesucht und auch hohe Anmeldezahlen. Ganz klassisch Kurzreferenzen, alles, was in schriftlicher Form irgendwie da liegt, wird natürlich gebraucht, aber das war auch früher schon. Und ja, es gibt natürlich auch viele YouTube-Kanäle. Auch da ist mal ganz spannend zu schauen, wer sozusagen den Content, die Materialien auf den YouTube-Kanal stellt. Sind das nur alles, ich sag jetzt mal Hochglanz aufgenommene Videos oder sind da auch vielleicht mal Videos dabei von Lehrern und Lehrer, die einfach mal aus ihrem Unterrichtsalltag heraus berichten, was ich ganz, ganz spannend finde, weil die einfach auch ganz ehrlich erzählen, wie sie etwas nutzen und wo sie für sich die Möglichkeiten und Grenzen sehen. Also auch da macht wirklich das ist so das Salz in der Suppe, also diese Unterschiedlichkeit macht auch einen YouTube-Kanal dann sehr spannend.
Ja.
Was aktuell noch nicht so wirklich läuft, sind Online-Fortbildungen. Also, dass man wirklich zu einer längeren Zeit mal zusammenkommt. Da haben wir immer wieder die Rückmeldung seit langer Zeit, nee, wir warten das jetzt mal ab. Die Face-to-Face-Schulungen, die sind so super, das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Also das finde ich immer ganz spannend, wenn diese Rückmeldungen irgendwie kommen. Also soweit gehen dann Pädagogen an der Stelle dann doch noch nicht. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Also ich könnte mir vorstellen, noch ein paar Monate weiter und danach sieht es ja aktuell aus, kommt da sicherlich auch noch mal eine Veränderung auf uns zu.
Sehr schön.
Genau, aber Webinare, es gibt viele tolle Formate an der Stelle. Ja, auch das Netzwerk Digitale Bildung hat natürlich immer wieder Formate dazu anbietend. Ja,
sehr cool.
Da gibt es doch viel
also
zu finden.
Also ich sehe schon, wir haben hoffentlich so ein bisschen transparent gemacht, dass Fortbildung, Schulungen wirklich essentiell sind. Also nicht nur für die Autofahrer mit der Fahrschule oder die Leichtathleten unter uns, sondern dass es einfach wirklich ein essentieller Ansatz ist, um überhaupt mit den Systemen adäquat aus pädagogischer Sicht natürlich den Unterricht zu gestalten, neue Anregungen zu bekommen, Routine zu bekommen und neue Ideen zu bekommen und auch wirklich den Unterricht damit qualitativ deutlich hochwertiger gestalten zu können, als das vielleicht mit anderen Methoden der Fall ist. Und ich fand es halt besonders spannend, dass wir auch mal so die Breite an Angeboten so ein bisschen beleuchtet haben mit Formaten, natürlich Schulungsformaten wie einer Multiplikatoren-Schulung oder eben auch jenseits von Präsenzschulungen, Webinare, Online-Schulungen, die du angesprochen hast, aber auch YouTube-Kanäle oder eben auch Dokumentationen, Kurzreferenzen, die vorliegen. Ich hoffe, dass das so ein bisschen transparent geworden ist, dass es auf jeden Fall wichtig ist, Schulungen zu budgetieren und regelmäßig Schulungen zu machen. Und bedanke mich sehr bei dir, Sarah. Es war wie immer super spannend und kurzweilig. Ich hoffe, dass wir auch bald wieder zusammen ein Thema finden, über das wir in einem neuen Podcast dann reden. Bedanke mich sehr für die Zeit und wünsche allen einen schönen Tag noch und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.
Genau, denken Sie dran. Die Art des Arbeitens erneuern. Darum geht es.
Sehr schönes Schlusswort. Danke dir, Sarah. Bis dann. Tschüss.